Guten Morgen. Weiter geht's in unserer Herbstpredigtserie. Die fünfte von sieben Predigten zu den ersten drei Kapiteln aus dem Evangelium nach Johannes. Wir schauen uns heute ich bete noch frei. Vater im Himmel, ich bitte, dass du uns die Augen öffnest für diese wunderbaren Dinge und Wahrheiten, die du da in deinem Wort für uns aufschreiben hast lassen durch Johannes. Ich bitte, dass du uns erkennen lässt, dass wir da von deinem Sohn lesen, von unserem Herrn Jesus, durch den alles geschaffen ist und auf den hin alles geschaffen ist. Er ist der neue Tempel. Lass uns verstehen, was das heißt, lieber Vater. Amen. Ja, der neue Tempel. Wir lesen aus dem zweiten Kapitel im Evangelium nach Johannes, die Verse 12 bis 25. Wer kann, der möge bitte aufstehen. Wir hören Gottes Wort. Hierauf zog er nach Kapernaum hinab. Er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger. Sie blieben dort aber nur wenige Tage. Denn weil das Passa der Juden nahe bevorstand, zog Jesus nach Jerusalem hinauf. Er fand dort im Tempel die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler sitzen. Da machte er eine Geißel aus Stricken und trieb sie allesamt den Schafen und Rindern aus dem Tempel hinaus, verschüttete den Wechslern das Geld und stieß ihnen die Tische um und rief den Taubenverkäufern zu, schafft das weg hier, macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Da dachten seine Jünger daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Nun richteten die Juden die Frage an ihn, welches Wunderzeichen lässt du uns sehen zum Beweis dafür, dass du so vorgehen darfst? Jesus antwortet ihnen mit den Worten, brecht diesen Tempel ab, so werde ich ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre lang hat man an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Jesus hatte aber den Tempel seines eigenen Leibes gemeint. Als er nun später von den Toten auferweckt worden war, dachten seine Jünger an diese seine Worte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus damals gesagt hatte. Während er sich nun am Passafest in Jerusalem aufhielt, glaubten viele an seinen Namen, weil sie die Wunderzeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und von niemand ein Zeugnis über irgendeinen Menschen nötig hatte, den er erkannte von sich selbst aus, wie es innerlich mit jedem Menschen stand. Bitte nehmt Platz, aber ich lade euch ein, eure Bibeln offen zu halten oder eure elektronischen Bibeln und mitzulesen, ob wir wirklich am Text sind oder ob ich da fabuliere. Es ist Herbst. Stellt euch vor, ihr macht einen Spaziergang im Wald und ihr habt euch beim Kastaniensammeln ein wenig verirrt. Und da seht ihr in einiger Entfernung vor euch ein Kind. Und 20 Meter hinter diesem Kind, da ist ein Mann. Und plötzlich läuft dieses Kind los und der Mann brüllt dem Kind irgendwas hinterher. Aber weil ihr weit weg seid und weil das Laub unter euren Füßen bei jedem Schritt raschelt, hört ihr nicht, was der Mann brüllt. Und ihr bleibt stehen, um besser zu hören. Und da seht ihr, wie der Mann plötzlich dem Kind hinterherläuft. Und als er dort ist, reißt er das Kind am Arm hoch und das Kind beginnt zu schreien und zu weinen. Und jetzt lauft ihr hin, weil ihr denkt, vielleicht braucht das Kind Hilfe. Und als ihr nahe dort seid, da seht ihr, dass das ein Vater ist mit seinem Sohn. Und dass er den Kleinen vor dem Abgrund zum Steinbruch geschnappt hat. Und dass er damit seinen Sohn vor dem sicheren Tod gerettet hat. Wie immer haben diese einleitenden Geschichten etwas mit der Bibelstelle zu tun, die wir uns anschauen. Und das wird auch heute so sein. Und wie immer gibt es auch 3 Punkte, Aber es geht nicht anders, ihr werdet es sehen. Jesus reinigt den Tempel, das sind die Verse 12 bis 17. Und ihr werdet dabei sehen, wie energisch, mit welchem brennenden Eifer Jesus da handelt. Und wir werden gemeinsam erkennen, was ihn da antreibt. Und dann werden wir uns mit den Versen 18 bis 22 beschäftigen. Jesus ist der neue Tempel. Und wir werden dabei sehen, wie wunderbar Gott, Vater, schon im Alten Testament, lange bevor Jesus Mensch geworden ist und auf die Erde gekommen ist, also Gottes Sohn Mensch geworden ist als Jesus, in Jesus, wie er auf ihn hingewiesen hat, und wir werden erkennen, warum er überhaupt gekommen ist. Und dann, zum Abschluss, werden wir uns mit diesen drei mahnenden Versen beschäftigen, 23 bis 25, und wir werden, und die Verse werden uns helfen zu erkennen, was das alles mit uns zu tun hat und welche Auswirkungen all das auf unser Leben hat oder haben soll. Jesus reinigt den Tempel. Wir haben schon mehrmals gehört, warum Johannes diesen Bericht von Jesu Leben, Sterben und Auferstehung schreibt. Er schreibt, damit wir, seine Leserinnen und Leser, erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, der Christus, und damit wir glauben und damit wir Leben haben. Und wir haben bisher schon einiges gehört, was Johannes aufgeschrieben hat, um uns von dieser Wahrheit zu überzeugen. Wir haben uns zunächst mit diesem einleitenden Abschnitt beschäftigt, mit dem Prolog, und wir haben gesehen, dass Gott durch das Wort alles geschaffen hat. Und wir haben erkannt, dass damit nicht einfach sein gesprochenes Wort gemeint ist, sondern Gott selbst. Und zwar Gott Sohn, das Wort, das Licht, das Mensch geworden ist. Und dann haben wir gesehen, wie Johannes der Täufer die Menschen, wie er den Menschen klar gemacht hat, dass Sünde von Gott trennt und dass es einen Retter braucht und dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dann haben wir gesehen, dass es entscheidend ist, Jesus zu kennen. Und wir haben erfahren, wie wir ihn kennenlernen können. Ich sage nur, hi Babies. Und am vergangenen Sonntag, da haben wir das erste Zeichen angesehen, das erste Zeichen, das Jesus getan hat. Und zwar hat er dieses Zeichen getan, um Schande abzuwenden auf einer Hochzeitsfeier. Schande, die entstanden wäre, weil zu wenig Wein vorbereitet war. Wir haben auch gehört, dass diese Hochzeitsfeier auf ein anderes Fest vorausdeutet, auf ein anderes Hochzeitsfest, das gefeiert werden wird, wenn Jesus wiederkommt. Damals, bei dieser Hochzeit in Kana oder zu Kana, da hat Jesus Wasserkrüge, die zur Reinigung bereitgestanden sind, zur rituellen Reinigung, mit Wasser füllen lassen, und er hat das Wasser in Wein verwandelt. Und damit hat er ein Zeichen gegeben, ein Symbol gegeben dafür, dass er etwas Neues bringt, etwas anderes. Und dass in seiner neuen Ordnung Wasser zur rituellen Reinigung nicht mehr nötig sein wird. In seiner neuen Ordnung und auch nicht auf diesem bevorstehenden Hochzeitsfest. Und was Jesus Neues bringt und was das alles mit diesem Vater zu tun hat, der sein Kind vor dem tödlichen Absturz rettet, das wird durch die Stelle heute klarer werden. Die erste Tempelreinigung. Johannes berichtet in diesen Versen von dem ersten Passafest, an dem Jesus teilgenommen hat, nachdem er sich als Messias zu erkennen gegeben hat. Von dem ersten Passafest, zu dem er gegangen ist, unmittelbar zu Beginn seines öffentlichen Dienstes hier auf der Erde. Und bei den Synoptikern, bei Matthäus, Markus und Lukas, da finden wir einen Bericht von ähnlichen Ereignissen, aber am letzten Passafest, an dem Jesus teilgenommen hat, 3 Jahre später. am Ende seines öffentlichen Wirkens da auf der Erde. Und ich denke, der Grund dafür, dass es zwei Berichte gibt, ist nicht, dass Johannes oder die Synoptiker diese Erzählung einfach zeitlich verschoben haben, sondern weil es tatsächlich zweimal passiert ist. Und wenn Jesus diese Tempelreinigung zweimal vollzieht, im Abstand von 3 Jahren, dann wollte er uns damit sicher was Wichtiges zeigen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns diese Stelle ganz genau anschauen. Wir lesen da in den Versen 12 und 13, dass Jesus nach dem Hochzeitsfest zunächst mit seiner Mutter, seinen Brüdern und den Jüngern nach Kapernaum hinabgezogen ist. Und wenige Tage später ist er nach Jerusalem hinaufgezogen. Und das hat er gemacht, um dort das Passafest zu feiern in Jerusalem. Das Passafest war und ist noch immer eines der höchsten jüdischen Feste. Und damals sind nicht nur aus Judäa, sondern aus dem gesamten Römischen Reich Menschen nach Jerusalem gezogen. Und wir wissen aus historischen Quellen, dass in dieser einen Woche ungefähr 2 Millionen Menschen oder mehr als 2 Millionen Menschen nach Jerusalem geströmt sind, um am Fest teilzunehmen. Und es ist daher nicht ungewöhnlich, dass Jesus selbst dorthin gegangen ist mit seinen Jüngern, um am Fest teilzunehmen. Doch in den nächsten Versen, 14 bis 16, da erleben wir Jesus so ganz anders, als er uns oft dargestellt wird. Oder als wir ihn uns vorstellen vielleicht. Ist er nicht stets freundlich, sanftmütig und liebevoll? Und da lesen wir jetzt, dass er Tische umwirft. Dass er Tiere und Menschen mit einer selbstgebastelten Peitsche, mit einer Geißel vertreibt und dass er laut wird. Was Jesus bei der Tempelreinigung tut, das ist die Erfüllung einer Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und wir lesen davon bei dem Propheten Malachi in Kapitel 3. Und unversehens wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und er wird die Söhne Levis reinigen. Aber was verursacht diese heftige Reaktion, die wir da bei Jesus sehen? Wir haben gesagt, dass in dieser einen Woche Menschenmassen nach Jerusalem gezogen sind. Und zwar um das Passafest dort zu feiern, um im Tempel zu beten, um Gott dort anzubeten, um Opfer zu bringen, vorgeschriebene Opfer, und um die Tempelsteuer zu bezahlen, die vorgeschriebene Tempelsteuer. Aber nicht jedes Rind, jedes Schaf und jede Taube war als Opfertier geeignet, sondern diese Tiere mussten makellos sein. Das lesen wir im Alten Testament, im 3. Buch Mose, im 5. Buch Mose. Und die Söhne Levis, die levitischen Priester im Tempel, die waren dafür verantwortlich zu prüfen, ob die Tiere als Opfertiere geeignet waren. Und auch die Tempelsteuer hat man nicht in jeder Währung bezahlen müssen, sondern man hat die Tempelwährung verwenden müssen. Und deswegen haben die Menschen vor Ort ihr Geld tauschen müssen, wechseln müssen in die akzeptierte Währung. Es war daher also für die Menschen, die von weit her nach Jerusalem gekommen sind, sicher ein sehr willkommenes Service, dass sie passende, makellose, geeignete Opfertiere vor Ort kaufen konnten und dass sie ihre verschiedensten Münzen aus dem ganzen Römischen Reich in die akzeptierte Währung umtauschen haben können. Was war also das Problem? Der Grund für die heftige Reaktion von Jesus, die hat mit dem Ort zu tun, an dem dieser Marktplatz war, und mit der Verdorbenheit, die dort geherrscht hat. Der Ort. Wir lesen, dass Jesus die Tierhändler, wir lesen das in Vers 14, dass Jesus die Tierhändler, die Geldwechsler im Tempel gefunden hat. Und aus dem Wort, das da verwendet wird, können wir schließen, dass es ein äußerer Bereich des Tempelareals war. Der Tempel, das wisst ihr, war eine sehr große Anlage in Jerusalem. Aber nicht alle Menschen haben zu jedem Bereich des Tempels Zugang gehabt. Es hat einen äußeren Vorhof gegeben, zu dem auch Heiden, also Nicht-Juden, Zugang gehabt haben. Dann hat es einen Vorhof gegeben, zu dem jüdische Frauen Zugang gehabt haben. Dann einen Vorhof der Männer. Und im Zentrum des Tempels war das Allerheiligste. vom Rest des Tempels getrennt durch einen mächtigen Vorhang. Und zum Allerheiligsten hat nur der hohe Priester einmal im Jahr Zugang gehabt. Nur er hat durch den Tempel, durch den Vorhang hindurchtreten können in das Allerheiligste. Man könnte also sagen, das Allerheiligste hinter diesem mächtigen Vorhang, das war der Begegnungsort zwischen Gott und Mensch. Und der Bereich des Tempels, in dem Jesus diesen Markt nun findet, das war ausgerechnet der Vorhof der Heiden, der Teil des Tempels, der einzige Teil des Tempels, wo sie beten, wo sie Gott anbeten konnten. Und wenn mehr als 2 Millionen Menschen in dieser einen Woche, in diesem einen Vorhof, ihre Opfertiere kaufen mussten oder ihr Geld wechseln mussten, dann können wir uns vorstellen, was da jeden Tag los war, was für ein Gedränge, was für ein Lärm durch die Tiere und durch diese Menschenmassen, die in diesem Vorhof waren. Und für die Heiden hat es keinen Platz gegeben und keine Ruhe, um zu beten, um Gott zu begegnen, um ihn anzubeten. Das erste Problem, das war also der Ort. Das zweite Problem, das war dieses korrupte System, das dort geherrscht hat. Man hat erkannt, dass sich mit diesem Tiermarkt und mit diesem Geldwechselzentrum richtig Geld verdienen lässt. Und man hat Gebühren eingeführt auf das Wechseln. Also immer einen kleinen Aufschlag. Und mit der Zeit sind diese Gebühren gestiegen und Menschen haben, wie das halt bei uns Menschen so ist, dieses System auch missbraucht. Und auch die Preise für die Opfertiere sind gestiegen und schließlich waren das ja die makellosen Tiere, also war das ja auch gerechtfertigt, haben sie gedacht. Und mit der Zeit ist es dann sogar so weit gekommen, dass eigentlich nur mehr die Opfertiere akzeptiert wurden, die wirklich dort verkauft wurden. Aus der guten Idee, die Pilger da zu unterstützen, ist eine regelrechte Schande geworden. Und statt die Begegnung mit dem einen, dem wahren, dem lebendigen Gott zu fördern, statt die Anbetung im Tempel zu erleichtern, hat man es den Heiden geradezu unmöglich gemacht und den Juden zumindest erschwert. Was tut Jesus also? Wir lesen in Vers 15 und Vers 16. Er schnappt sich ein paar Seile. Er macht daraus eine Geißel und er treibt alle aus dem Tempelvorhof. Den Wechslern schüttet er ihre Münzen um, er wirft ihre Tische um und er schreit die Taubenhändler an, dass sie ihre Käfige wegnehmen sollen und dass sie das Haus seines Vaters nicht zu einem Kaufhaus machen sollen. Ihr müsst euch vorstellen, die Jünger waren wenige Tage, vielleicht 2 Wochen oder so, mit Jesus unterwegs. Und da macht er so etwas. An diesem heiligsten Ort des jüdischen Volkes. Das muss für sie unglaublich Eindruck gemacht haben. Das muss für sie ein unglaublich starkes Erlebnis gewesen sein. Und sie haben darüber nachgedacht. Und sie haben sicher miteinander geredet und gerätselt, was da gerade geschehen ist. Und da haben sie sich an etwas erinnert, das ist uns in Vers 17 da berichtet, dass sie aus den Schriften des Alten Testamentes erkannt haben. Und zwar etwas, das im Psalm 69 steht. Und wir lesen, an welchen Vers sie sich da erinnert haben. Der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Und die Jünger haben zu verstehen begonnen, dass es Jesus um echte Anbetung geht, um Begegnung mit Gott. Begegnung zwischen Menschen mit Gott. Und es ist Jesus unerträglich, dass das Haus seines Vaters, den er liebt, nicht dazu dient, dass Menschen, die Gott suchen, ihm wirklich begegnen können. Was Jesus bei der Tempelreinigung antreibt, das ist der brennende, der verzehrende Eifer eines Liebenden. Das ist der Eifer eines liebenden Gottes zu Menschen, die ihn suchen, die ihn brauchen und die dazu geschaffen sind, Gemeinschaft mit ihm zu genießen und ihn anzubeten. Das ist die Liebe Gottes, aber nicht eines Gottes, der wie ein seniler und milder Opa vom Himmel herunterschaut und es jeden Menschen überlässt, nach seinem eigenen Glück zu suchen und Alltagshilfe zu bekommen, wenn er nur fest glaubt und stark darum bittet. Nein, es ist die Liebe, die Jesus antreibt. Es ist die Liebe Gottes, des Gottes, der ständig gleichzeitig Licht, ein verzehrendes Feuer und Liebe ist. Es ist die Liebe, die alles tut, was notwendig ist, um Unheil von den Menschen abzuwenden, der er liebt. Das ist die Liebe eines Vaters, der seinem Kind hinterherbrüllt, der ihm hinterherläuft, der seinen Arm hochreißt gegen seinen Widerstand, um es vor dem sicheren Tod zu retten. Was denkst du, was Gott sieht, wenn er uns ansieht? Er sieht unsere größte Not und es ist, dass wir ihn brauchen, weil wir dazu geschaffen sind, mit ihm zu leben. Wir sind dazu geschaffen, mit ihm zu leben. Und wir sehen an der Tempelreinigung, welchen feurigen Eifer das bei Jesus ausgelöst hat, wenn Menschen, die Gott suchen, der Zugang zu ihm verwehrt wird oder erschwert wird. Und wir sehen in den nächsten Versen, wie weit seine Liebe, sein verzehrender Eifer noch geht, um sich unserer größten Not anzunehmen. Jesus ist der neue Tempel. Jesus hat also jetzt die Tiere und die Händler und die Wechsler aus diesem Tempelvorhof vertrieben und wir können davon ausgehen, dass auch die meisten dieser Menschenmasse den Vorhof verlassen haben. Jetzt ist es still. Und das Schwierige kommt erst. Jetzt ist es still. Was für ein mächtiges Zeichen von Vollmacht, oder? Ein Mensch hat es getan. Ein Mann mit seiner Stimme. Welche Autorität ist da gerade sichtbar geworden? Wo gerade noch dieses Gedränge und dieser Lärm geherrscht haben, ist es jetzt still. Und wir sehen in Vers 18, dass da die Tempelverantwortlichen kommen, um zu klären, was da gerade geschehen ist. Und sie fragen Jesus, welches Wunderzeichen lässt du uns sehen, dass du so vorgehen darfst? Das Erstaunliche ist, dass sie Jesus nicht einfach von der Tempelwache verhaften lassen oder aus dem Tempel werfen lassen. Offenbar war ihnen klar, dass sie da nicht gerade einen vollkommen irren Randalierer beobachtet haben, sondern dass da was ganz Außergewöhnliches geschehen ist. Und ihre Frage zeigt, dass sie zumindest für möglich halten, dass Gott da seine Hände im Spiel hat. Doch ihre Frage, die zeigt noch was. Sie zeigt ihren Hochmut. Denn ihre Frage enthält eine vollkommen unangemessene Forderung. Sie fordern ein Zeichen, also irgendein Wunder, ein Kunststück, das Jesus auf Bestellung vorführen soll, um zu beweisen, dass er wirklich mit göttlicher Autorität handelt. Sie wollen Gott regelrecht domestizieren und instrumentalisieren. Diese Frage, diese Forderung zeigt ihren Hochmut. Und in dem Hochmut sind sie nicht bereit, über das nachzudenken, was gerade im Tempel geschehen ist. Und deswegen entgeht ihnen auch, was die Jünger erkannt haben im Psalm 69. was sie dort erkannt haben. Und sie erkennen auch nicht, dass Jesus durch die Tempelreinigung bereits ein Zeichen gegeben hat. Wir haben schon gehört, bei Malachi ist es angekündigt. Und unversehens wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und er wird die Söhne Levis reinigen. Das ist vor ihren Augen geschehen. Aber weil sie Augen haben und nicht sehen, weil sie blind sind und das alles nicht erkennen, bietet Jesus ihnen ein weiteres Zeichen an. In Vers 19 lesen wir, brecht diesen Tempel ab, so werde ich ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Und das ist ein derart rätselhaftes Angebot, dass es weder die Tempelverantwortlichen noch die Jünger verstanden haben. Wir sehen das dann in Versen 20 und 22. Sie haben es nicht verstanden, weil alle gedacht haben, Jesus redet von dem Tempelgebäude, von dem Bauwerk. Und die Tempelverantwortlichen, die sind von seiner Antwort regelrecht empört und sie weisen ihn darauf hin, dass der Tempel in 46 Jahren erbaut worden ist und dass das Angebot von Jesus deswegen absurd sein muss. In Vers 21 erklärt Johannes, dass Jesus nicht von dem Tempelgebäude gesprochen hat, sondern von seinem Leib, seinem Körper. Und in Vers 22 lesen wir, dass die Jünger nach der Auferstehung erkannt haben, was Jesus mit seinem Angebot gemeint hat. Sie haben geglaubt, weil sie verstanden haben, was Jesus damals 3 Jahre zuvor gemeint hat. Als die Jünger Jesus nach seiner Auferstehung mit den Nägelmalen in seinen Händen und dem Wundmal von der Lanze in seiner Seite gesehen haben, da haben sie erkannt, dass dieses Angebot von damals, brecht diesen Tempel ab, so werde ich in 3 Tagen wieder aufrichten, dass dieses Zeichen soeben geschehen ist. Sie haben ihn gesehen mit seinen Wundmalen und sie haben verstanden und zum ersten Mal wirklich erkannt, wer er ist, ihr Herr, ihr Gott, der neue Tempel. Und sie haben geglaubt. Der wahre Tempel, sein Leib, sein Körper, der wurde abgebrochen. Und in dem Moment, als sein Leib am Kreuz zerbrochen wurde, da ist der mächtige Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste abgetrennt hat, von oben nach unten entzweigerissen. Matthäus berichtet uns das. Tatsächlich wurde der neue Tempel abgebrochen und in 3 Jahren wieder aufgerichtet. In 3 Tagen wieder aufgerichtet. Und als Jesu Leib abgebrochen wurde am Kreuz, da sind alle Barrieren, die zwischen Gott und den Menschen gestanden haben, auch abgebrochen worden. Der alte Tempel samt dem Opfersystem wurden ersetzt durch den neuen Tempel. Wir haben direkten Zugang zu Gott. Der Vorhang ist zerrissen. Der Vorhang ist zerrissen. Johannes schreibt in 14,11 und hier spricht Jesus, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Und in 1,14, und das Wort wurde Fleisch und nahm seine Wohnung unter uns. Jesus, Gottes Sohn und der Vater sind eins. Jesus, das Wort wurde Fleisch und hat unter uns gewohnt. Versteht ihr, was das bedeutet? Nicht mehr ist Gott in einem Tempelgebäude unter uns Menschen anwesend, sondern in seinem Sohn, in Jesus. Das bedeutet, dass es einen neuen Ort gibt, einen neuen Ort, an dem echte Anbetung stattfindet. Einen neuen Ort, an dem Gott gefunden werden kann. Einen neuen Ort, an dem wir Gott direkt begegnen können, mit ihm reden können, zu ihm beten können, ihn anbeten können. Und dieser Ort, das ist Jesus, Gottes Sohn, eins mit dem Vater, das fleischgewordene Wort, das unter uns gewohnt hat. Gott ist nicht fern und unzugänglich in einem Tempelgebäude, hinterm mächtigen Vorhang, durch den nur einmal im Jahr der hohe Priester treten darf. Ist dir bewusst, dass er jetzt hier ist, mitten unter uns, Jesus Christus, Gottes Sohn, der neue Tempel? Unglaublich, oder? Brecht diesen Tempel ab. Brecht diesen Tempel ab, so werde ich ihn. Brecht diesen Tempel ab, so werde ich ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Das ist tatsächlich geschehen, und zwar aus Liebe. Und das ist das Zeichen, das von ihm gefordert wurde, sein Tod und seine Auferstehung. Und das Zeichen bestätigt, dass er jedes Recht gehabt hat, den Tempel zu reinigen. Und dieses Zeichen, das hat ihn sein Leben gekostet, und es bestätigt, dass er wirklich bereit ist, alles für die Menschen zu tun, die ihn brauchen, die dazu geschaffen sind, mit Gott zu leben, in unmittelbarer Gegenwart von Gott zu sein. So, die letzten 3 ermahnenden Verse. Wir haben schon gehört, Johannes schreibt, damit die Menschen, die das lesen, erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, der Christus, und damit sie Glauben und Leben haben, echtes Leben. Und in diesen 3 Versen gibt er uns nun eine eindringliche Warnung. Wir lesen hier, dass Jesus auf dem Passafest in Jerusalem Wunderzeichen getan hat und dass deswegen viele an ihn geglaubt haben. Aber Jesus hat sich ihnen nicht anvertraut, denn ihm muss niemand etwas über andere Menschen sagen, weil Jesus sieht, was in jedem Menschen vorgeht, im Inneren von jedem Menschen. Johannes beschreibt hier, dass Menschen begeistert von Jesus waren, wegen der Wunder, wegen der Zeichen, die er getan hat. Dass sie wegen der Wunder geglaubt haben. Aber wieso vertraut sich Jesus diesen Menschen nicht an, wenn sie doch geglaubt haben? Er vertraut sich ihnen nicht an, weil er sieht, was tatsächlich in ihnen ist. Er sieht in ihr Herz. Er weiß, was sie wirklich denken, was sie wirklich fühlen, was ihre wahren Motive sind. Und deshalb weiß er, dass ihre Begeisterung eigentlich nichts mit ihm zu tun hat, sondern sie ist nur auf diese Wunder gerichtet, die er getan hat. Ihr Glaube ist nichts als ein Strohfeuer, das kurz hell brennt. Und sie sind aber nicht wirklich bereit, ihm nachzufolgen. Ihr Glaube ist kein echter Glaube, ist kein rettender Glaube. In den Versen sind Menschen gemeint, die Jesus nicht kennen und die ihn auch nicht kennenlernen wollen. Und solchen Menschen vertraut er sich nicht an. Welchen Menschen vertraut er sich an? Johannes schreibt in 10, 14 bis 15, und es ist wieder Jesus, der da spricht: Ich bin der gute Hirte, und ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Ebenso wie der Vater mich kennt, und ich den Vater kenne, und ich gebe mein Leben für die Schafe. Jesus sieht in unsere Herzen, und er kennt die Seinen, und die Seinen kennen ihn. Oder mit anderen Worten, er vertraut sich denen an, in deren Herzen er sieht, dass sie ihm vertrauen. Er vertraut sich denen an, in deren Herzen er sieht, dass sie ihm vertrauen. Das sind die Menschen, für die er sein Leben gibt. Das sind die Menschen, für die der Sohn den Vater um den Heiligen Geist bittet und er wird gegeben. Das sind die Menschen, deren Leib dadurch zum Tempel des Heiligen Geistes wird, der in ihnen wohnt. Wir lesen das in 1. Korinther 6,19. Das sind die Menschen, deren Inneres der Heilige Geist mit Licht füllt, mit Gottes Herrlichkeit, ihr Inneres, das sonst wüst, leer und finster wäre. Und wieder stellt sich die Frage: kennst du ihn? Kennst du Jesus, Gottes Sohn, Christus, den neuen Tempel, der deinen Leib zu einem Tempel des Heiligen Geistes macht? Wenn du ihn kennst, dann wird es durch denselben verzehrenden und brennenden Eifer in deinem Leben sichtbar werden, den wir bei Jesus gesehen haben. Denselben brennenden und verzehrenden Eifer für den neuen Tempel. Für Jesus Christus, Gottes Sohn. Kennst du ihn noch nicht? Hast du aber erkannt, dass du ihn brauchst? Ist dir jetzt bewusst geworden, dass bei dir dasselbe Aufräumen passieren muss, das wir heute beobachtet haben? Dasselbe Aufräumen, das notwendig ist, um mit Gott im Reinen zu sein? Dann komm zu ihm. Jetzt, hier. Zu dem neuen Tempel. Komm zu Jesus, er wird dir Leben schenken. Echtes Leben. Das Leben, zu dem du geschaffen bist. Amen.